Hey, da sind wir wieder. Das kam mir lang vor. Ich bin heute Morgen so los und dachte, Mensch, ich habe meine Studis ewig nicht gesehen. Es war nur eine Woche, aber es fühlte sich viel länger an. Wir haben noch ein bisschen was zu tun im Kapitel 13. Das ist der Abschluss der Vorlesung. Der prüfungsrelevante Stoff war schon am Ende von Kapitel 11 zu Ende. Wir gucken mal, wie wir mit dem Licht klarkommen. Wir sind ja wenige. Sie könnten zusammenrücken oder sich beschweren, wenn irgendwas nicht funktioniert und Sie was nicht lesen können. Jean-Luc geht gleich nochmal rum. Ich möchte daran erinnern, dass ich in dieser Woche auch Rückmeldungen einsammle von allen, die noch was zu sagen haben. Lob, Kritik, Anmerkungen, verrückte Vorschläge für die nächste lineare Algebra. Sehr gern mit Jean-Luc oder sonst irgendwie per E-Mail, Nachricht in mein Postfach, was Ihnen so einfällt. Sie können das auch singen oder tanzen. Ist alles in Ordnung. Und was auch immer Sie mir erzählen, ich werde gucken, ob ich Dinge davon auch schon für die Algebra umsetzen kann. Das heißt, selbst wenn Sie dann in der nächsten linearen Algebra nichts mehr davon haben, weil Sie die natürlich nicht hören müssen, dann haben Sie vielleicht in der Algebra schon was davon. Also, Rückmeldungen sind sehr willkommen. In diesem Sinne geht Jean-Luc jetzt auf die Reise und dann legen wir los. Natürlich sind auch inhaltliche Fragen weiterhin willkommen, genauso wie spezielle Fragen zur Prüfungsvorbereitung. Ich habe noch ein paar Ideen für Podcast-Folgen, so To-Do und Not-To-Do und sowas alles. Aber am besten ist Ihr Input. Wenn Sie mir sagen, was Sie brauchen, dann kann ich darauf reagieren. Letztes Mal wurde gezeigt, dass immer dann, wenn wir eine natürliche VL haben und die symmetrische Gruppe Sn betrachten, dass wir dann jede Permutation aus der Sn schreiben können als Produkt von paarweise elementfremden Zyklen. Und Produkt heißt hier Produkt im Sinne der Hintereinanderausführung von Abbildungen. Jetzt haben wir noch Teil 2 zu tun. Jede Permutation lässt sich auch als Produkt im Sinne der Hintereinanderausführung schreiben von Transpositionen. Was war nochmal Transposition? Die brauchen wir heute noch öfter, also erinnern wir uns mal. Was war nochmal Transposition? Anderes Wort für halbe Meldung.
Halbe Meldung, noch eine halbe Meldung. Ja?
Das sind zwei Zyklen.
Zwei Zyklen, genau. Transposition ist ein anderes Wort für zwei Zyklen.
Ja. Hier kann ich hinschreiben, wissen wir schon, da gab es in Lemma Kapitel 7 und zusammen mit Aussage 1, die da oben steht, die schon gezeigt ist, haben wir das dann. Denn wir haben uns überlegt, dass man jeden Zyklus als Produkt von Transpositionen schreiben kann. Ja, das heißt, ich nehme die Zyklenzerlegung von oben, ersetze die Zyklen durch die Produkte von Transpositionen und habe es geschafft. Ich glaube, das war Lemma 7.3. Es hatte mehrere Teile, ich habe vergessen, welcher das war, aber der war 7. Gut, erledigt. Nächster Satz. Steht schon da drüben. Was haben wir da noch zu tun? Na, wir haben zur Definition der Siedlungsabbildung benutzt, dass jede Permutation sich immer nur entweder mit gerade vielen oder mit ungerade vielen Transpositionen als Produkt schreiben lässt. Das heißt, selbst wenn die Anzahl nicht klar ist und die Art und Weise, wie man es schreibt, dann ist doch zumindest festgelegt, in dem Moment, wo ich die Permutation in die Hand nehme, bist du ungerade oder bist du gerade? Brauche ich ungerade viele oder brauche ich gerade viele Transpositionen? Denn nur so konnten wir die Siedlungsabbildung definieren. Wir haben geguckt, ob die Permutation gerade oder ungerade ist und haben ihr dann dementsprechend das Signum 1 oder minus 1 verpasst. Dafür muss man sich aber klar machen, dass es wirklich egal ist, welche Zerlegung man nimmt und dass wirklich immer nur von der Permutation abhängt, ob da gerade oder ungerade viele Transpositionen gebraucht werden. Das heißt, das, was wir hier zeigen, die Voraussetzung dafür, dass die Siedlungsabbildung, mit der wir jetzt schon so viel gearbeitet haben, überhaupt wohl definiert ist. Das steht jetzt da in folgender Form. Ich schreibe eine Permutation auf zwei Weisen, einmal mit Alphas, einmal mit Betas. Die Anzahl, oh, viel Spaß. Entschuldigung. Die Anzahl der Alphas ist K, die Anzahl der Betas ist M. Und wir zeigen, dass dann diese Anzahlen K und M entweder beide gerade sind oder beide ungerade. Und wir beweisen das, indem wir einen Widerspruchsbeweis führen. Wir nehmen an, dass das falsch ist. Das heißt, dass es möglich ist, eine Permutation zu finden, die man einerseits mit gerade vielen, andererseits mit ungerade vielen Transpositionen schreiben kann. Und jetzt basteln wir ein bisschen rum. Wir nehmen diese Gleichheit, die da steht, und basteln die Permutationen, die auf der einen Seite stehen, auf die andere Seite, indem wir ihre Inversen nehmen. Heißt also, ich fange an mit Alpha 1 bis Alpha k, jetzt kommt von rechts Beta m hoch minus 1, dann verschwindet das rechts und auf der linken Seite kommt das mit dran. Genauso mit den ganzen anderen, dann stehen da also die Inversen der Vektors und raus kommt die identische Abbildung. Jetzt sind das aber Transpositionen. Was sind denn die Inversen von Transpositionen? Ja? Richtig. Transpositionen sind zu sich selbst invers. Das heißt, wenn ich die Vektors auf die andere Seite schiebe, kann ich einfach immer die Vektors hinschreiben. Ich muss kein hoch minus 1 reinschreiben. Die Reihenfolge ist wichtig, denn Permutationen sind ja bei Hintereinanderausführungen nicht vertauschbar. Wenn ich zuerst Beta L auf der rechten Seite erledigen will, muss ich auch zuerst von rechts mit Beta L verknüpfen. Und so weiter. Ich mache manchmal so Malpunkte und manchmal Sternchen. Die Sternchen mache ich immer dann, wenn mir wichtig ist, dass man erkennt, dass es die Hintereinanderausführung von Abbildung ist. Und Sie dürfen sich jederzeit darüber beschweren und mich zwingen, immer nur Sternchen zu machen. Das ist okay, machen. Was ist los, wenn die Behauptung, die da steht, falsch ist? Wenn also K und M nicht beide gerade und auch nicht beide ungerade sind, was kann ich dann über die Summe von K und M sagen? Naja, die Summe von zwei ungeraden Zahlen ist gerade und die Summe von zwei geraden Zahlen ist auch gerade. Was ist mit der Summe los, wenn die eben nicht beide gerade oder beide ungerade sind? Was weiß ich denn über K plus M? Dann ist die ungerade, genau. Und dann sagt uns diese Gleichung, die hier steht, was habe ich denn hier? Ich habe hier K-Leute plus M-Leute, macht K plus M-Leute. Sie haben gerade richtig gesagt, das ist eine ungerade Anzahl. Und mit dieser ungeraden Anzahl von Transpositionen kann ich die identische Abbildung rauskriegen. Das ist die Konsequenz unserer Annahme. Also kurz gesagt, man kann die identische Abbildung schreiben als Hintereinanderausführung ungerade vieler Transpositionen. Nicht unbedingt diese Darstellung für die identische Abbildung, sondern irgendeine mit ungerade vielen Transpositionen und die Anzahl der Transpositionen, die man braucht, soll so klein wie möglich sein. Und da das, Moment, es soll einer fällen. Es ist das und da das. Wählen wir jetzt. Anzahl m plus k da oben ungerade ist. Ich kann also die Identität als Produkt von ungerade vielen Transpositionen schreiben. Wenn ich das kann, dann kann ich mir unter diesen Darstellungen eine schnappen, die mit möglichst wenig Transpositionen auskommt. Das ist die Anzahl l. Und dann muss ich vielleicht, wenn ich weniger nehme, noch andere Transpositionen nehmen. Deswegen gebe ich den anderen Namen, einfach damit klar ist, dass es nicht unbedingt die Alten sind, die besser sind. Wie ist mit der Lesbarkeit? Da hinten auch, an der Seite. Gut, alles klar. Ja, das ist entspannter, wenn hier nicht 200 Leute sitzen. Ja, was wird das Ziel sein? Das Ziel wird sein, eine neue Darstellung zu basteln, wo man noch weniger Transpositionen braucht. Und das ist dann ein Widerspruch, denn wir haben das L ja schon so klein wie möglich gewählt. Das ist jetzt der Plan, so einen Widerspruch zu basteln. Der Widerspruch ist dann ein Widerspruch zu der Annahme, dass der Satz falsch ist, das heißt, der Satz ist richtig. Gucken wir mal, was wir über L wissen. Kann es sein, dass L gleich 1 ist? Dann würde links eine Transposition stehen und rechts die identische Abbildung, das ist ganz schlecht. Das heißt, L ist mindestens 3. Und danach wissen wir jetzt nicht weiter, wir wissen, L ist mindestens 3.
jetzt basteln wir los. Die erste Aussage. Wir zeigen, dass die Transpositionen Phi 1 bis Phi L, die wir da zum Basteln benutzen, paarweise verschieden sind. Es gibt keine, die doppelt vorkommt. Das nenne ich mal Stamm. Phi 1 bis Phi L sind paarweise verschieden. Und wieder machen wir es so, dass wir annehmen, dass das nicht so ist. Und dann ein bisschen rumbasteln und einen Widerspruch bekommen. Weiße Stern. Was heißt das? Das heißt, ich finde zwei Indizes I und J, die verschieden sind, aber so, dass Phi I und Phi J die gleiche Transposition sind. Achso, und I und J kommen jetzt aus diesen Indizes hier und dann ist immer einer kleiner als der andere, wenn die verschieden sind. Dann sage ich halt, I soll kleiner sein als J. Anstelle von Phi I kann ich auch Phi J hinschreiben, denn die sind ja gleich. Das heißt, ich darf jetzt schreiben Phi 1 bis hin zu Phi I minus 1. Jetzt mache ich Sternchen, damit man sieht, dass es eine Sonderausführung von Abbildungen ist. Das heißt, diese Pünktchen hier sind auch immer lauter Sternchen. Haben Sie gesehen, ne? Jetzt schreibe ich hier Phi J hin anstelle von Phi I und da benutze ich Phi I gleich Phi J. Danach geht es weiter mit Phi I plus 1, denn das ist ja dran. Und danach mache ich so weiter wie bisher. Phi J bleibt da, wo es ist. Phi J könnte theoretisch auch nur das sein. Das wäre... Das ist ein Spezialfall, den wir nicht betrachten. Wir müssen es nicht, das merken wir später, dass wir das nicht brauchen. Aber man könnte sogar noch sagen, I plus 1 kann nicht gleich J sein, denn wenn man da zwei aufeinanderfolgend die gleiche Transposition hätte, könnte man die sofort wegkürzen, hätte eine kürzere Darstellung mit weniger Transpositionen, die im Widerspruch dazu wie L gewählt war. Brauchen wir aber nicht. Was wir brauchen ist, dass das Phi J halt nochmal danach unten kommt, da wo es hingehört. Jetzt kommt ein kleiner Kunstgriff. Wie erkläre ich den am besten? Ich teile mal das Produkt auf in diesen ersten Abschnitt, dann so ein Stück hier in der Mitte und dann den Schluss. Das heißt, da wo die spannenden Sachen passieren mit B und J, da nehmen wir uns gleich ein bisschen mehr Zeit und Raum, um das zu machen. Und den Anfang und den Schluss fasse ich in einem Produkt zusammen. Da kommt gleich so ein Kunstgriff. Beginnen wir mit dem Produkt, der Laufindex heißt T. T geht von 1 bis I minus 1, denn da ist noch nichts Spannendes passiert. Und läuft einfach über die Phi T. Das ist der erste Teil. Jetzt kommt hier eigentlich Phi J. Der Kunstgriff, der jetzt passiert, ist, dass ich überall zwischendurch immer einmal Phi J, Phi J einfüge. Phi J, Phi J ist die identische Abbildung, denn Transpositionen sind zu sich selbst invers. Das heißt, wenn ich das da einfach in die Mitte mal so dazwischen schreibe, dann ändert sich die Abbildung nicht. Aber wir können dann diese Hintereinanderausführung ein bisschen anders schreiben, wenn wir das machen. Das ist der Trick. Diesen Trick führe ich jetzt hier in der Mitte durch, ab hier. Hier kommt Phi J. Das heißt, jetzt müssen wir uns vorstellen, Phi J, Phi I plus 1, Phi J, Phi J, Phi I plus 2, Phi J, Phi J. Es kommt halt immer wieder künstlich Phi J. Irgendwann sind wir an der Stelle angekommen, wo das Phi J wirklich steht und dann hören wir auf mit dem Trick. Ist das einigermaßen verständlich, Herr Kreatur? Dann schreibe ich das jetzt hin. Das erste Phi J ist das erste, was wir hier sehen. Und das zweite ist das erste, was zu diesen Doppelten gehört. Die Doppelten kürzen sich ja quasi. Das heißt, das
mache ich und t läuft jetzt von i, nee, nicht von i, sondern von i plus 1, denn das erste Stückchen ist jetzt die j, phi i plus 1, das steht hier. Das heißt, da fange ich an und ich laufe bis phi j minus 1, denn dann steht hier phi j minus 1, dann kommt phi j, so wie es ja auch gehört, danach kommt das nächste Produkt und das kümmern wir uns gleich. Das nächste Produkt fängt diesen ganz hinteren Teil ein, nach j, wo nichts Aufregendes passiert. Das heißt, t geht jetzt von j plus 1 bis l, bis zum Schluss. So, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe nur mehrmals phi j für j eingeführt und das komisch umgeschrieben. Was anderes habe ich nicht getan. Ja, jetzt muss man nur wissen, und das ist so eine kleine Rechnung, dass Dinger, die so aussehen, selber wieder Transpositionen sind. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, was da passieren kann. Je nachdem, ob die Elemente gemeinsam haben oder nicht, passieren unterschiedliche Dinge. Aber wenn ich eine Transposition nehme und dann von links und rechts mit der gleichen Transposition nochmal hintereinander Ausführungen mache, kommt wieder eine Transposition raus. Das heißt, das muss man wissen. Das sind Transpositionen. Ansonsten haben wir nur aufgeteilt. Und jetzt zählen wir mal, wie viele Transpositionen da insgesamt stehen. Denn die identische Abbildung steht immer noch links und die ist ein Produkt von dem ganzen Zeug hier. Wie viele Terme stehen da oder wie viele Transpositionen stehen da? Wir zählen mal. Von 1 bis i minus 1 sind i minus 1 plus 1 Terme, richtig? Habe ich irgendwo Notiz? Von 1 bis i minus 1 heißt, ich gehe i minus 1 Terme durch. Jetzt geht es weiter. Von i plus 1 bis j minus 1 heißt, ich muss machen j minus 1 minus das, was unten steht, i plus 1 und dann noch plus 1, weil das die Anzahl der Elemente ist, die ich durchlaufe. Das heißt, ich habe j minus 1 minus i plus 1 plus 1. Ah, genau, könnte sein, dass ich hier nicht i minus 1 habe, sondern i minus 1 plus 1. Ist das so? Wenn ich von 1 bis 4 laufe, habe ich 1, 2, 3, 4. Nee, das stimmt, das sind minus 1. Ja. Dann haben wir den Teil in der Mitte gemacht. Jetzt kommt der Teil hinten. Das sind jetzt L minus J plus 1 plus 1. Blau. Was haben wir denn jetzt hier? Wir haben i minus 1 plus j minus 1 minus i minus 1 plus 1, das lasse ich weg. Dieses minus 1 plus 1 hier lasse ich weg, ist 0. Dann geht es weiter mit plus l minus j minus 1 plus 1. Okay, was kriegen wir raus? I minus i fällt weg. Plus j minus j fällt auch weg. Was habe ich da noch? Minus 1 minus 1 ist minus 2. Und das l ist auch stehen. A. L minus 2 ist ungerade, denn l war ungerade. Das heißt, wir haben jetzt die Identität geschrieben als Produkt einer ungeraden Anzahl von Transpositionen. Und das sind weniger als l. Und das ist verboten, wenn man l minimal nimmt. Der Widerspruch kam von der Annahme, dass die nicht paarweise verschieden sind. Das heißt, sie sind doch paarweise verschieden. Und jetzt können wir weiterrechnen. Es kommt jetzt wieder so ein ähnlicher Trick. Der nächste Trick ist, dass man die Transposition hinschreibt, dass man also normalerweise in die Darstellung nimmt, L möglichst klein, jetzt weiß man, die sind alle paarweise verschieden. Und paarweise verschieden heißt aber, die könnten sich immer noch in einer Zahl überschneiden. Zum Beispiel sind die Transpositionen 1, 2 und 1, 3 verschieden, aber sie haben gemeinsam die Zahl 1. Das könnte passieren bei dem, was wir hier tun. Und um das jetzt auch noch zu behandeln, nehmen wir uns die Darstellung für die identische Abbildung als Produkt von Transpositionen so her, dass man eine Zahl identifiziert, die in mehreren Transpositionen vorkommt, und dann versucht man das so hinzubasteln, dass diese Zahl in den ersten so und so viel Transpositionen steht und danach bei der nächsten dann nicht mehr. Das ist also die Idee. Wenn es da solche Übereinstimmungen gibt, dann versucht man es so umzubasteln, dass die Transpositionen mit einer gemeinsamen Zahl alle vorne stehen und dann danach soll eine kommen, wo diese gemeinsame Zahl nicht dabei ist. Danach darf es durchaus nochmal vorkommen, aber halt nicht unmittelbar danach. Und wir machen uns gleich klar, was in dem Spezialfall passiert, dass alle Transpositionen, die wir benutzen, eine gemeinsame Zahl haben. Das könnte ja theoretisch auch sein. Müssen wir gleich mal schauen, was da passiert. Sei jetzt weiterhin L binal, dann nehmen wir jetzt den Zahlen, die in den Transpositionen vorkommen, die da bewegt werden, noch Namen, damit wir die benutzen können. Für alle I aus 1 bis L sei die Transposition II geschrieben als 2-Zyklus in der Form gegeben X, I, Y. Zum Beispiel, wenn das 1, 2 ist, dann ist halt x gleich 1 und y gleich 2 und so weiter. Und jetzt wählen wir das so, dass die Zahl x1, also die erste Zahl, die in dem 2-Zyklus phi 1 steht, dass die jetzt in möglichst vielen aufeinanderfolgenden Transpositionen vorkommt und dann in der nächsten nicht. Und sei, wie schreibe ich das denn jetzt? Sei das. Und sei in dem Zeitpunkt so. Leuten sieht, dann nehmen wir das. Und die Idee ist wieder zu basteln, genau wie gerade. Wir basteln eine neue Darstellung und beachten dabei dieses X1. Was heißt es, dass X1 in Phi 1 bis Phi S vorkommt? Na, all diese Transpositionen haben jetzt die Gestalt X1 und noch irgendwas anderes. Und das andere kann niemals übereinstimmen, denn in Stern steht, dass die Transpositionen verschieden sind. Das heißt, wenn die in X1 übereinstimmen, dürfen sie nicht in dem anderen auch noch übereinstimmen. Aber sowas haben wir schon mal gesehen. Das ist doch sowas wie 1, 2, 1, 3, 1, 4. Die stimmen in einem überein und im anderen nicht. Und da kommen Zyklen raus. Das heißt, das Produkt von Phi 1 bis Phi S wo alle X1 gemeinsam haben und das andere Ding jeweils nicht, ist nichts anderes als ein Zyklus. Und welche Länge hat der Zyklus? Müssen wir auch nochmal überlegen. Wenn ich zwei Transpositionen dieser Art verheirate, 1,2 und 1,7 zum Beispiel, dann kommt ein Zyklus raus der Länge 3. Das heißt, ich habe immer die Anzahl der Transpositionen, die ich benutze, plus 1. Das heißt, wir wissen jetzt, dass Phi 1 bis Phi S, alles hintereinander ausgeführt, ein Zyklus ist der Länge S plus 1. Kann es sein, dass da die identische Abbildung rauskommt? Nein. Denn die identische Abbildung ist ein Zyklus der Länge 1 sozusagen. Es steht, alle Zahlen stehen nur einzeln da, alle Zahlen werden fixiert. Das hier hat aber Länge mindestens 2 und deswegen kann das nicht die identische Abbildung sein. Und damit haben wir schon die Frage beantwortet, ob es sein kann, dass wir hier mit S einfach alle Transpositionen abfrühstücken. Das geht nicht, denn Phi 1 bis Phi L hintereinander ausgeführt ergeben immer noch die identische Abbildung. Ein S plus 1 Zyklus ist nicht die identische Abbildung. Also wir laufen los. Die 1, die 2, die 3, bla bla bla. YS kommt da nie vor. Und wenn man nicht vorkommt, wird man nicht bewegt. Das erste Mal, dass YS bewegt wird, passiert hier bei phi s. Und dann wissen wir auch, wohin es bewegt wird. Und es wird vertauscht mit xs. Das heißt, erst wenn wir hier angekommen sind, bewegt sich die Zahl ys und sie bewegt sich auf xs. Das halten wir jetzt fest. So folgt. Wenn ich ys abbilde mit dem Produkt der Keys, also mit diesem Zyklus, der da rauskommt, dann habe ich hier bis s-1 überhaupt nichts gemacht und ganz am Ende werfe ich ys auf xs. Das merken wir uns und wir merken uns auch, dass xs nicht ys ist, denn bei Transposition stehen ja immer zwei verschiedene Zahlen. Und eine andere Art, das auszudrücken, ist, dass diese Permutation ys nicht fixiert. Ys geht woanders hin. Merken wir uns, jetzt kommt der zweite Fall. Diesmal ist x1 gleich ys. Und dann überlegen wir uns das ganz genauso. Wenn x1 ys ist, dann kann x1 ja nicht gleichzeitig xs sein. Das heißt, dann kommt das vorne nicht vor. Und das heißt, wir können genauso argumentieren. Das heißt, das erste Mal, dass xs bewegt wird, passiert jetzt in phi s. Und wir wissen, wohin xs abgebildet wird bei dem Zeug. Nämlich auf ys. Vorher passiert nichts und in phi s werden xs und ys vertauscht. Und das ist nicht xs, das heißt, im zweiten Fall ist es so, dass diese Permutation xs nicht als Fixpunkt hat, sondern weg. Gut, jetzt haben wir eine Gemeinsamkeit gefunden. In beiden Fällen ist es so, dass das Element, um das es geht, dass der Partner, der dazugehört in der Transposition, kein Fixpunkt ist unter der Permutation phi 1 bis phi s. Aber Moment mal, wenn wir jetzt weitermachen mit den phis bis zu phi l, dann kommt die identische Abbildung raus und die fixiert alles. Das heißt, wenn wir jetzt hier weitermachen, dann müssen wir irgendwann wieder bei xs landen. Hier sind wir nicht bei xs, das heißt, xs muss danach nochmal vorkommen. Richtig? Ansonsten kann es ja nicht bewegt werden. Wie ist es oben? Hier haben wir ys, das wird hier wegbewegt, aber wenn man weitermacht bis phi l, dann muss man wieder zurückkommen zu ys, denn sonst wäre es nicht identische Abbildung. Das heißt, irgendwann später muss das ys nochmal vorkommen in einer Transposition, sonst wird es ja nicht bewegt. Was haben wir jetzt also gelernt? x1, denn es ist ja eins von beiden, kommt irgendwo später nochmal vor. Haben war, hier, dass man das L minimal hat, bla bla bla, und dann wählt man das irgendwie. Und die ursprüngliche Annahme war, dass dieses L ungerade ist. Das heißt, wir haben einen Widerspruch zu dieser Annahme. Wir haben jetzt gesehen, es geht nicht, dass man die identische Abbildung als Produkt von ungerade vielen Transpositionen schreibt. Und dementsprechend muss, wenn man zweimal die gleiche Permutation schreibt mit Transpositionen, die Anzahl auf beiden Seiten gerade oder ungerade sein. Das war's. Und ich glaube, das war der letzte Nachtrag zum Thema Permutationsgruppen oder symmetrische Gruppe, um genauer zu sein. Damit haben wir dann schon die Hälfte von unserem Tagesprogramm geschafft. Das ist sehr gut. Das ist etwas mehr als die Hälfte der Zeit um. Der Rest unseres Tagesprogramms ist der Beweis des Entwicklungssatzes von Laplace zum Ausrechnen der Determinante. Das ist das letzte kleine Stückchen, was wir noch machen müssen. Fragen, Antworten, Beschwerden, Wünsche? Gut, einmal durchatmen, ich wische. Wir erinnern uns nochmal, wie der Entwicklungssatz ging. Erinnern wir uns mal, was war los beim Laplace'schen Entwicklungssatz? Schreibt es nochmal an, wir brauchen das ja gleich sowieso vor Augen. So, wir wollen Formel, die Sie schon kennen. dann nimmt man einfach das Element, was da steht. Und zweiter Fall. Da bildet man die Summe. J läuft von 1 bis n. Muss ich aufpassen, dass ich nicht zu klein werde, bitte beschweren. Minus 1 ist Vorfass hoch i plus j. I ist das i, das wir entwickeln. Also i ist der Name der Zeile, entlang derer wir entwickeln. Das mal der Eintrag c und j der Matrix mal Determinante der Streichmatrix. Die haben wir so notiert. Das ist die Matrix, die auf c entsteht, wenn wir die i-te Zeile und die j-te Spalte streichen. Die i-te Zeile streichen wir jedes Mal, denn das ist die nach der wir entwickeln. Und die j-te Spalte verschiebt sich halt von 1 bis n. So, der Beweis ist die Strategie, eine, die wir schon kennen, aus dem entsprechenden Kapitel, dass wir nämlich uns klar machen, dass das, was da definiert wird, eine Volumenfunktion ist. Und wir wissen schon, es gibt nur eine, das heißt, es muss dann die Determinante sein, das Debits. Dafür müssen wir aber nochmals erinnern, was waren diese komischen Volumenfunktionen-Dinger. Ist eigentlich gar nicht schlecht, das nochmal zu wiederholen. Müssen dann ein bisschen rumrechnen. Und dann irgendwo kommt auch ein Induktionsgedanke mit rein. Das ist naheliegend, weil wir diese Streichmatrizen haben. Die Streichmatrizen sind ja immer ein kleiner. Das heißt, wenn man schon voraussetzt, dass man da die Determinante so berechnen kann, dann vereinfacht sich alles. Mehr ist eigentlich das, was gerade nicht zu sagen. Die Beweise hier ist also Funktion über n und Satz 7,14. Eindeutigkeit der Volumenfunktion. Ich definiere jetzt als Delta die Vorschrift, die da steht. Delta von c ist das eine, wenn n gleich 1 ist, und das andere, wenn n größer gleich 2 ist. Und dann zeigen wir, dass dieses Delta die Volumenfunktion definiert. Ist es in Ordnung, wenn ich jetzt nicht die ganze Formel mal abpinsel, sondern wenn ich sage, sei dazu Delta auf m, n kreuz n, k definiert wie oben, n gleich 1, n größer gleich 2 getrennt, so wie es oben steht. Wer damit nicht einverstanden ist, möchte, dass ich die Formel wirklich nochmal hinschreibe, ganz klar ist das selbst. Ich mache alles. Dann zeigen wir, dass Delta eine Volumenfunktion ist. Das ist die Aussetzung, damit der Satz reicht. Volumenfunktionen bilden von diesem Matrizenraum ab in den Körper. Wir können ja nochmal kurz einen, Sanity-Check, also einen Realitätscheck machen. Ups, bildet es überhaupt im richtigen Bereich ab? Naja. Wenn n gleich 1 ist, ist das klar, dann steht da ein Körperelement. Und wenn n größer gleich 2 ist, dann haben wir jetzt ja rekursiv definiert, dass da hinten immer dieses Delta von der Streichmatrix steht. Das heißt, wenn wir jetzt induktiv argumentieren und sehen, dass da jeweils Körperelemente rauskommen, dann haben wir Körperelement mal Körperelement mal minus 1 des Körpers hoch irgendwas, Summe darüber sein zu können. Das heißt, die Abbildung bildet, wenn wir sie so definieren, tatsächlich von hier nach k ab. Dafür muss man das dann für alle n machen, ansonsten funktioniert das nicht. Man muss es für alle n machen, damit bei den Streichmatrizen klar ist, dass die per Induktion schon das Richtige geben kann. Ja. Delta bildet m, n, n, a, k. In der Definition ist was Rekursives drin, das sieht man da oben im Fall n größer gleich 2. Und ich habe damals, als ich in der Vorlesung drankam, ja auch erklärt, wie man dann auf 2 kreuz 2 Matrizen kommt und von da aus auf 3 kreuz 2 Matrizen, da hat man die Rekursion nochmal gesehen. von 1 bis 3. Was war denn das nochmal? Volumenfunktion 1 war die Verträglichkeit mit Addition und Multiplikation, Skalarmultiplikation im Sinne der Multilinearität oder Linearität in den Spalten zeigen. Das war das eine. Dann hatten wir VF2. Das war diese Eigenschaft, dass wenn der Rang der Matrix nicht voll ist, dass dann der Wert 0 ist, der Volumenfunktion. Und die dritte Eigenschaft war, dass die Einheitsmatrix immer den Wert 1 des Körpers ausspuckt. Und all diese Eigenschaften zeigen wir jetzt, und zwar Kellenfunktion über n. Wir beginnen mit dem Fall n gleich 1, überprüfen die Eigenschaften da und machen weiter. Zuerst sagen, n gleich 1. Naja, jetzt machen wir durch hingucken, oder? Wenn n gleich 1 ist, nehmen wir uns noch eine Matrix her. Sei A eine N kreuz N Matrix über K und als Notation möchte ich gerne diese kleinen a JK nehmen, die ist schon weg. Was möchte ich noch haben? Ach, ich brauche noch mehr. Ich brauche doch für diese Multilinearität noch so einen Vektor aus K auf N und ich brauche einen Skalar Lambda. Und wir hatten auch immer den Spaltenvektoren Namen gegeben, weil dann alles schöner war. Das mache ich jetzt zusammen, einfach weil man für n gleich 1 das so durch hingucken hat. Was ist denn Delta von A, wenn ich an der Stelle 1, das ist ja die einzige, die es gibt nur eine Spalte und eine Zeile, wenn ich an der Stelle 1 den Eintrag ersetze durch den Eintrag plus Lambda mal den Vektor V. Also A1 plus Lambda mal V. Was ist das? Na, der erste Spaltenvektor besteht nur aus dem Eintrag A11. Dann habe ich plus Lambda mal den einzigen Eintrag des Vektors V, n ist 1. Das heißt, V ist das einzige Körperelement, V1. Dann steht da also Delta von der Matrix, die nur den einen Eintrag hat, A11 plus Lambda mal V1. Und unsere Vorschrift, wie man Delta ausrechnet, sagt, bei Matrizen, die so aussehen, 1 plus 1, schreibt man einfach das Element hin. Naja, aber das ist doch das, was man kriegt, wenn man die Matrix A nimmt und da auswertet. Und das ist das, was rauskommt, wenn man in der Matrix A den Eintrag durch V1 ersetzt. Und das ist die Formel, die man braucht für V1. Da habe ich jetzt kombiniert Verträglichkeit mit Addition und Verträglichkeit mit Skalarmultiplikation. V2, was ist los, wenn die Matrix nicht vollen Rang hat? Das ist eine 1 kreuz 1 Matrix. Wie erkenne ich, ob die vollen Rang hat oder nicht? Das ist ein bisschen niedlich, aber wir sollten trotzdem einmal hingucken. Und sonst?
Keine 0 ist dann was.
Genau so ist es. Wenn da 0 steht, ist der Rang nicht voll, ansonsten ja. Das heißt also, dass VF2 nur interessant ist in dem Fall, wo A die 0-Matrix ist. Rang A kleiner n bedeutet hier A gleich 0. 0 des Körpers natürlich. Und was ist dann Delta davon? Naja, 0. Durch Hinschreiben.
Gut, deshalb ziemlich wichtig, weil wenn wir für uns anfangen, ab jetzt soll die Formel richtig sein für Matrizen der Größe n minus 1 kreuz n minus 1. Da soll, das heißt die Formel ist richtig, damit meine ich, für Matrizen der Größe n minus 1 kreuz n minus 1 soll diese Vorschrift, die wir durch Delta gegeben haben, auf Matrizen dieser Größe, eine Volumenfunktion definieren. Das ist die Induktionsvoraussetzung. Jetzt seien n größer gleich 2 und Delta auf m n minus 1 kreuz n minus 1 k eine Volumenfunktion. Das ist unsere Induktionsvoraussetzung, aus der wir jetzt schlussfolgern wollen, dass dann für n kreuz n auch alles klappt. Und die Formel, die möchte eigentlich, dass man das so macht. Wenn man guckt hier ist irgendwas gerechnet, hier Vorzeichen, bla bla bla, aber da hinten stehen immer diese Streichmatrizen. Das heißt, da setzen wir einfach immer sofort ein, was wir in der Voraussetzung stehen haben. Deswegen ist es auch jetzt nicht so schwierig. Immer noch müssen wir die Rechenregeln Vf1 bis Vf3 nachweisen, aber diesmal halt für n kreuz n Matrizen und wir ziehen uns immer zurück auf die Rechenregel, die da steht und darauf, dass wir Streichmatrizen einsetzen. Wir haben das feste I, das ist die Zeit, mit der wir entwickeln. Ich möchte für den Moment gerne auch noch ein L festhalten, um eine Spalte zu fixieren, in der ich arbeite. Die Idee ist jetzt, dass wir die L-te Spalte betrachten für Vf1. Diesmal trenne ich wieder zwischen der Summenbildung und der Skalarmultiplikation. Tatsächlich zeige ich, was bei der Summe passiert und dann sehen wir genau, wie die Streichmatrizen eine Rolle spielen und dann sage ich, dass es für Skalare genauso aussieht. Da setzt man eben genauso ein. Und was war das bei der Summe? Man hat Delta von der Matrix A, bei der man in der L-ten Spalte den Spaltenvektor AL genommen hat und den Vektor V dazu addiert hat. Entsteht, wie ich es gerade beschrieben habe, also die Matrix A, bei der man in der L-ten Spalte den Vektor V dazu addiert hat. Und jetzt berechnen wir Delta von D. Zu zeigen ist, nur nochmal kurz zur Erinnerung, Delta von D ist das gleiche wie Delta von A. Das sind schreckliche Rechnungen. Ich fange an, ich mache ein paar Kommentare. Delta von D ist nach Definition, gucken wir mal dafür hin, das hier, wir laufen durch, minus 1 hoch irgendwas, dann kommt ein Eintrag, den ich jetzt mal kurz DIJ nenne, auch wenn ich die Bezeichnung nicht eingeführt habe, und danach kommt dann Delta von der Streichmatrix D mit dem richtigen Indizes. Was ist hier los an dieser Stelle? Naja, bis wir zur L-ten Spalte kommen, also vorher von 1 bis L minus 1, passiert nichts. Da sind die Einträge von D die gleichen wie von A. Richtig? Denn wir haben ja erst in der L-ten Spalte was verändert, vorher nicht. Dann kommt die L-te Spalte, um die kümmere ich mich separat. Dann kommen die späteren Spalten und da sind D und A auch wieder gleich. Das heißt also, anstatt mir hier kompliziert zu überlegen, was diese Ds sind, unterteile ich einfach von vornherein die Summe in drei Teile. Die Idee hatten wir vorhin schon mal. Der erste Teil ist der Teil von A bis zur L-ten Spalte, dann kommt die L-te Spalte, dann kommt der Rest.
Buchstaben, machen wir J. Vielleicht machen wir J. Ja. So wie da drüben, da läuft J von 1 bis N. Jetzt läuft J erstmal nur von 1 bis L minus 1. Das ist der Teil vor der L-Spalte. Da sind D und A nicht zu unterscheiden. Da habe ich also minus 1 hoch minus J. Der Eintrag in D ist an der Stelle einfach nur A und J. Habe nichts gemacht. Mal Streichmatrix D I J. Plus. Jetzt kommt der spannende Teil. L-Spalte. Was passiert? Was ist passiert? Ich gucke mir ja nur die i-te Zeile an, das ist die, anhand derer ich entwickle. Und in der i-te Zeile von D steht nicht A-I-L in der l-ten Spalte und i-ten Zeile, da steht nicht A-I-L, sondern da steht A-I-L plus V-I. Denn ich habe ja senkrecht diesen Vektor V1 bis Vn eingetragen. Das heißt, in der i-ten Zeile steht dieses V-I noch einmal. Gut, da kommt also Folgendes zustande. Minus 1 hoch i plus l, wir sind in der l-ten Spalte, mal, was habe ich gerade gesagt, a in l plus vi, das ist der Matrizeneintrag, mal Streichmatrix. Die Streichmatrix schreibe ich einfach so hin. So, die l. Okay, und dann habe ich den Rest. Aber es ist ja einfach. Diesmal gehen wir mit j von l bis 1 bis l. Falls da noch irgendwas übrig ist, minus 1 hoch i plus j mal. Die Einträge sind jetzt wieder die gleichen wie in A, denn ich bin ja vorbei an der L-Spalte, wo spannende Dinge passiert sind. A i j mal Determinante Delta von der Streichmatrix. Entschuldigung, hier fehlen Deltas. Delta von der Streichmatrix. Delta von der Streichmatrix. Delta von der Streichmatrix. Ja, passt gerade so. Was mache ich jetzt? Ich weiß, dass in den Streichmatrizen jeweils meine, also wenn ich da Delta ausrechne, dass da dann die Rechenregel Vf1 schon gilt. Denn das sind kleinere Matrizen und für die weiß ich schon, dass es eine Bewegungsfunktion ist. Das heißt, ich kann jetzt hier immer einsetzen, was ist da los, hier auch, dann sortiere ich das alles ein bisschen rum und dann kommt per Induktion genau das raus, was da oben steht, Delta von A plus Delta von diesem eingesetzten Ding. Vf1 für Streichmatrizen. Und umsortieren, mehr ist es nicht. Und wenn Sie das dann wieder zusammensetzen, dann kriegen Sie einmal den Teil, wo hier überall immer nur die A und J stehen, und das ist dann das, was zu Delta von A gehört. Und dann haben Sie den anderen Teil, wo Sie hier vorne die A und J haben, hier nur VI und hier wieder die A und J, und das ist das, was dazu gehört. Das ist wirklich nur umgekehrt. Gut, das war der Teil der Addition. Na, und für Skalarmultiplikation funktioniert es genauso. Wir machen uns nochmal kurz klar, was da los ist. Da definiere ich als Groß D halt die Matrix, wo ich die L-te Spalte einmal mit Lambda durchmultipliziert habe. Dann ist die Idee genau die gleiche. Ich teile das auf, vorne passiert nichts, dann kommt die L-te Spalte, da nehme ich alles mit Lambda mal, dann kommt der Rest und dann ist es wieder einfach nur umsortiert. Das heißt, das schreibe ich nicht an. Einverstanden? Gleiche Idee. Das war Vf1
für Delta, jetzt fehlen noch Vf2 und Vf3. Ich sag mal, was am Ende kommt. Am Ende kommt die gute Nachricht, Vf3 ist ganz einfach, das ist wieder nur hingucken. Bei Vf2 müssen wir durchaus nochmal überlegen, denn was heißt es, dass unsere Matrix nicht vollen Rang hat? Wie kann man das möglichst einfach ausdrücken? Das haben wir in der Vorlesung ja auch schon ein paar Mal gehabt, bei anderen Volumenfunktionen. Da mussten wir manchmal so ein bisschen tricksen. Zum Beispiel kann ich mich an einen Beweis erinnern, da haben wir zuerst gesagt, ja, wir gucken, was passiert, wenn eine Matrix zwei gleiche Spalten hat. Und dann führen wir den allgemeinen Fall darauf zurück. So ähnlich ist die Idee hier auch. Nur, dass ich diesmal direkt damit anfange, dass ich sage, naja, wenn der Rang nicht voll ist, heißt das, dass der Spaltenrang nicht voll ist. Das heißt, ich kann die Spaltenvektoren nehmen und kann dort mit einer nicht-trivialen Linearkombination den Nullvektor von K hoch n hinschreiben. Und der Spezialfall, dass zwei Spaltenvektoren gleich sind, ist damit drin. Denn dann ist meine nicht-triviale Linearkombination halt, dass ich überall sonst Nullen habe und bei diesen beiden Spaltenvektoren halt einmal plus 1 und einmal minus 1. Das ist nicht-trivial und liefert den Nullvektor. Ich unterscheide also diesen Spezialfall nicht. Wir schreiben mal die Linearkombination hin. V auf 2 sei der Magen von A nicht voll, sei Lambda 1 bis Lambda n aus K so, dass, und jetzt sortiere ich das so hin, dass Lambda 1 nicht 0 ist. Wenn Lambda 1 0 ist, irgendwo muss ja gleich was sein, was nicht 0 ist. Und im Zweifel ändere ich einfach die Nummerierung der Sachen so, dass vorne ein von 0 verschiedener Skalar steht. Es muss ein von 0 verschiedener Skalar geben, denn der Rang ist ja nicht voll. Das heißt, ich kann eine solche nicht-triviale Linearkombination hinschreiben. So, dass notfalls nach Umbenennung der Matrix und da soll der Nullvektor in K auf n rauskommen. Dieses mit dem Umbenennen habe ich nur deshalb gemacht, weil ich jetzt was hinschreiben möchte, Gesundheit, was eine Darstellung ist von einem Vektor mit Hilfe der anderen. Und das ist so besonders einfach, denn Lambda 1 kann ich jetzt invertieren. Es ist nicht 0. Das heißt, ich dividiere quasi alles einmal durch Lambda 1 oder ich nehme alles mit den multiplikativen Inversen von Lambda 1 mal, dann verschwindet das hier, hier entstehen irgendwelche neuen Skalare und dann bringe ich das auf die andere Seite und kriege, dass ich den Spaltenvektor A1 schreiben kann als Linearkombination der anderen. Das ist eigentlich der ganze Witz. Sein dann durch Umformung einfach μ2 bis μn aus K. Dann gleich brauchen beim Einsetzen. Ich möchte gerne haben A1 gleich μ2 mal A2 plus und so weiter bis hin zu μn mal AN. Das ist eine Darstellung des ersten Spaltenvektors von A mit Hilfe der anderen. Das wäre vielleicht einfacher gegangen, aber ich dachte, ich mache es jetzt mal ganz transparent über die lineare Abhängigkeit. Und der Spezialfall, dass zwei Spaltenvektoren gleich sind, ist mit drin. Jetzt schauen wir, was beim Einsetzen passiert. Ich möchte jetzt Vf1 benutzen, was wir schon gezeigt haben. Okay, mit Vf1. Da ist dann gleich wieder so ein bisschen sortieren und hingucken angesagt. Aber das haben wir jetzt ja schon geübt. Mit Vf1 sehen wir. Delta von A ist, ich ändere an der Matrix A nichts, wenn ich in die erste Spalte von A den ersten Spaltenvektor von A schreibe. Richtig? Das machen wir aber ganz, ganz blöd. Also so A, erste Spalte und da steht der Spaltenvektor A1. Da habe ich jetzt nichts gemacht, das ist nur komisch hingeschrieben. Jetzt mache ich was. Jetzt kommt nämlich diese Gleichung da rein. Ich ersetze A1 durch das Zeug, was da steht. Rechenregeln und sagen, ich habe hier in der ersten Spalte so eine Summe von Vektoren stehen, dann darf ich das auseinanderziehen mit V hoch 1 und ich darf dann bei jedem einzelnen Summanden auch noch die Skalare davor ziehen, wieder mit V hoch 1. Wenn ich das alles getan habe, dann steht da, ich fange mal vorne an mit μ2, μ2 mal Delta von A1. A1 im Sinne von in der ersten Spalte wurde was gemacht und in der ersten Spalte steht jetzt der Spaltenvektor A2 anstelle des ersten Spaltenvektors, der eigentlich dahin gehört. So, nächster Term, einen schreibe ich noch hin. μ3 mal Delta von A, wo in der ersten Spalte anstelle des Vektors A1 der Vektor A3 steht. Und was ist der letzte Eintrag? Da habe ich μn mal Delta von A, wo in der ersten Spalte der Vektor AN steht. Das ist Vf1. Mehrfach, bla bla bla, alles gleichzeitig gemacht. Und jetzt starren wir auf diese Matrizen. Nur auf die Matrizen. In dieser Matrix, behaupte ich, sind die erste und die zweite Spalte gleich. Warum? Na, in der ersten Spalte steht A1, steht A2, Entschuldigung, denn das habe ich da ja gerade künstlich reingeschrieben. In der zweiten Spalte steht aber auch A2. Das heißt, diese Matrix hat zwei gleiche Spalten. Die erste und die zweite sind gleich. Merken wir uns. Was ist mit dieser Matrix hier? Da steht an der ersten Stelle, in der ersten Spalte, der Spaltenvektor A3, aber der steht ja auch nochmal in der dritten Spalte, also hat die auch wieder zwei gleiche Spalten, die erste und die dritte. Und so weiter. Hier ganz zum Schluss, da sind die erste und die letzte Spalte gleich. Was? Warum ist das interessant? Na, wir müssen mal kurz überlegen, was passiert, wenn wir Delta ausrechnen. Wenn wir Delta ausrechnen, gehen wir durch die i-te Zeile und bei jeder dieser Matrizen merken wir dann, oh, hier kommt einmal dieser Eintrag aus der einen Spalte und dann nochmal der Eintrag aus der anderen Spalte, die sind gleich, weil jetzt die beiden Spalten gleich sind. Was passiert mit den Streichmatrizen? Was passiert mit den Streichmatrizen? Ich rede erstmal noch ein bisschen länger bei dieser Matrix, weil das so schön ist. Die ersten beiden Teile sind gleich, das ist schön einfach. Wenn bei der Streichmatrix, ich meine, es wird ja immer die i-te Zeile gestrichen. Bei den Spalten dagegen gehen wir durch, von der ersten bis zur letzten. Wenn die erste oder zweite Spalte gestrichen werden, dann geht Information verloren, denn das waren die beiden, die gleich waren. Wenn aber eine spätere Spalte gestrichen wird, dann ist es bei der Streichmatrix immer noch so, dass die ersten beiden Spalten übereinstimmen. Stellen Sie sich vor, wie dieses Ding aussieht, n kreuz n, die ersten beiden Spalten sind gleich. Wenn Sie in einer der späteren Spalten streichen, dann bleibt es so, dass die ersten beiden Spalten der neuen Matrix gleich sind. Tatsächlich ist es bei jeder dieser Matrizen so, dass die meisten Streichmatrizen die Eigenschaft behalten, dass da zwei gleiche Spalten sind. Wo kann es schiefgehen? Bei welchen Streichmatrizen passiert was anderes? Na, bei denen, wo eine der gleichen Spalten gestrichen wird. Denn dann auf einmal können wir nicht mehr garantieren, dass da zwei gleiche Spalten sind. Ist dieses Prinzip halbwegs verständlich? Dass es also jetzt da immer davon abhängt, wo man streicht, ob die neue Matrix immer noch zwei gleiche Spalten hat oder nicht? Okay, das ist gut. Das war nämlich die wichtigste Idee bei dem Ganzen. Ich konzentriere mich jetzt mal nur auf die. Und ich glaube, wenn wir hier verstanden haben, warum da Null rauskommt, dann ist klar, warum bei all diesen Matrizen Null rauskommt. Das ist wirklich immer die gleiche Idee. Gut, rechnen wir mal was aus. Was ist denn Delta hier? Na, wir entwickeln nach der i-ten Zeile, das heißt, wir laufen von 1 bis n und haben dann minus 1 des Körpers und i plus, ups, i, j läuft von 1 bis n, die ist fest, minus 1 hoch i plus j mal. Jetzt kommt der Eintrag und der Eintrag ist j
je nachdem in welcher Spalte wir sind, also es ist immer der Eintrag A, I, irgendwas. Schreib es mal so und dann machen wir uns dann gleich klar, wo wir aufpassen müssen. Mal Streichmatrix. Delta von der Streichmatrix, Entschuldigung. Und jetzt gucken wir uns mal die Terme an, die hinten stehen. Das heißt, wir laufen mal los bei J gleich 3. Oh, genau, ich sortiere das mal hin. So, hier laufen wir bei 3 los, dann stimmt das alles. Jetzt kommen die Terme, die vorne sind. Dann habe ich nämlich 3,5 minus 1 des Körpers hoch I plus 1. Das ist J gleich 1. Bei J gleich 1 habe ich den Eintrag AI1. AI2, denn in der ersten Spalte steht jetzt ja der Vektor A2, das heißt, da steht AI2 mal Streichmatrix, Delta von A1, A2 und gestrichen habe ich jetzt I1. Hier kann ich erkennen, welchen Summanden ich bin. Plus minus 1 des Körpers hoch plus 2, das ist jetzt der Eintrag J gleich 2, mal AI2, da steht AI2, weil in der zweiten Spalte von A ja immer noch der zweite Spaltenvektor steht. Und diesmal ist die Streichmatrix A1, A2 eingesetzt und diesmal streichen wir die dritte Zeile und die zweite Spalte. So, also, J gleich 3 bis N. J gleich 1, J gleich 2. Und wir gucken uns die einzelnen Terme an. Hier streiche ich jenseits der Spalten, die gleich sind. Das heißt, alle Streichmatrizen, die vorkommen, haben zwei gleiche Spalten. Und per Induktion ist hier der Wert von Delta gleich 0. Jetzt kommt dieser Teil und dieser Teil. Und da gucken wir einmal kurz hin. I plus 1 und I plus 2 unterscheiden sich um genau 1. Das heißt, minus 1 hoch das eine ist gerade und minus 1 hoch das, minus 1 hoch das eine ist minus 1 und minus 1 hoch das andere ist 1. Das heißt, was auch immer da so steht, das Vorzeichen ist einmal plus und einmal minus. Und der Rest ist gleich. Warum ist der Rest gleich? Na, hier steht das Gleiche. Und diese Streichmatrizen sind gleich, weil diese beiden Matrizen, also diese Matrix A1, A2 hat doch in den ersten beiden Spalten das gleiche stehen. Das heißt, es ist doch egal, welche Streiche. Es ist egal. Die erste Spalte. Die zweite Spalte. Das war's. Das heißt, diese Sachen sind nicht unbedingt null, aber sie heben sich auf jeden Fall gegenseitig weg. So haben wir jetzt also am Beispiel dieses einen Terms gesehen, warum da null rauskommt. Und das geht bei allen Termen so. Bei allen Termen muss man die Summe einfach nur an der richtigen Stelle unterbrechen. Dann sieht man, die Streichmatrizen sind gleich, haben zwei gleiche Spalten, deswegen kommen wir überall nur raus. Oder man kommt einmal auf die Situation, wo man das gleiche Zeug hat mit verschiedenen Vorzeichen. Deswegen kommt es insgesamt. Und so ähnliche Tricks haben wir im Kapitel über Determinanten schon gesehen. Da kann ich mich dran erinnern, wir haben einfach nur es ein bisschen anders aufgezogen. Wir haben uns zuerst angeguckt, was passiert, wenn zwei Spalten gleich sind. Nachvollziehbar, welche Rechentricks da so reingehen? Das war VF2. Bei VF3 gucken wir einfach einmal hin. Ich meine, das ist die Einheitsmatrix. Bei der Einheitsmatrix schauen wir uns hin, was macht diese Formel. Die Streichmatrizen kann ja auch wieder nur 0 und 1 und dann guckt man halt und sieht wieder, indem man per Induktion sieht, dass bei den Streichmatrizen immer das Richtige rauskommt, dass da 1 rauskommt. Okay? Fragen haben Sie oder was für Beschwerden oder Wünsche? Wo brauchen Sie noch was? Soll irgendwo eine Rechnung doch nochmal ausführlicher sein oder soll ich nochmal erklären, was an welcher Stelle welche Vereinfachung ist? Ja.
Können Sie das sehen, wie Induktion vielleicht besser anders aussehen?
Ich kann es auch besser vielleicht. Nur aufschreiben oder auch nochmal anders erklären? Gut, dann mache ich mal beides.
Ich ergänze hier was, was es dann vielleicht noch nicht so klarer macht, und dann mache ich mündlich noch mehr. Einverstanden? Und dann ist Raum für weitere Beschwerden.
Raum für Notizen.
Sehen wir per Induktion den Delta von der Einheitsmatrix der Größe von n minus 1 ist schon die 1 des Körpers. Und wenn wir uns angucken, was die Formel macht, dann haben wir halt immer den Matrix-Eintrag 1 oder 0. Wenn er 0 ist, interessiert es uns gar nicht. Und wenn er eine 1 ist, dann entsteht bei diesen Streichmatrizen einfach eine kleinere Einheitsmatrix. Und da kommt dann schon 1 raus. Und deswegen ist dann insgesamt 1. Das ist der Witz. Man geht durch diese eine Zeile. Und in der jeden Zeile steht halt bei den Gipfeln fast immer 0. Bis auf dieses eine Mal. Und da kommt dann Streichen wieder eine Einheitsmatrix. Ja? Gut, was noch?
Was noch? Was noch? Gut, Sie haben jetzt noch, ja, können uns ruhig noch 5 Minuten nehmen, Sie haben jetzt exklusiv die Gelegenheit, mir jetzt schon zu sagen, was Sie Freitag im Workshop-Plenum gerne so hätten. Was, auf was für Fragen soll ich mich vorbereiten? Wozu brauchen Sie vielleicht noch Beispiele? Sie können sich vorstellen, dass wir Aufgaben haben, bis der Arzt kommt, von Adam und Eva bis zu Normalformen und Vektorräumen mit Bilinearformen und sonst was. Ganz viel Kram zum Vorbereiten auf die Prüfung. Dann gibt es die Themengruppen und haufenweise anderes Zeug. Es lohnt sich wirklich, Freitag vorbeizukommen, nicht erst ins Enchilada, es lohnt sich auch vorher schon. Aber Sie hätten jetzt die Möglichkeit, mir was mitzugeben, quasi eine Hausaufgabe, damit ich am Freitag dann auf jeden Fall Ihre ein, zwei wichtigsten Themen bearbeite mit Ihnen. Gut, denken Sie kurz nach, ich mache mal das Band aus. Ich sage schon mal vielen, vielen Dank für diese richtig coole Linear Algebra. Danke, dass Sie gekommen sind, obwohl das hier alles schon nicht mehr prüfungsrelevant ist. Und wir reden dann gleich weiter. Ich mache erstmal das Band aus.